Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer Tagung, auch im Namen natürlich der Volkswagen Stiftung. Im Jahre 2007 erschien die erste Nummer der neu gegründeten Zeitschrift Journal of Literary Theory, herausgegeben von Germanisten aus dem Umkreis der Arbeitsstelle für Theorie der Literatur an der Universität Göttingen. Das programmatische erste Heft beschließt einen Einwurf von Hans-Ulrich Gumbrecht mit dem Titel An End to Literary Theory. Ausgerechnet das Eröffnungsheft einer Zeitschrift, die sich mit der Theorie der Literatur beschäftigt, mündet mithin halb ironisch in einer Proklamation des Endes der Literaturtheorie. Dieses widerspruchsvolle Ineinander ist symptomatisch für eine Literaturwissenschaft, die sich um das Jahr 2000 auf der einen Seite einer immer breiteren theoretisch-methodischen Ausdifferenzierung konfrontiert sieht, während auf der anderen Seite zunehmend auch Anzeichen eines Theorieüberdrusses zu vernehmen sind. Wie steht es um das Verhältnis von Germanistik und Theorie? Was ist der methodisch-theoretische Stand der Dinge im Fach? Und was ist dieses Fach überhaupt? Was soll und kann es sein? Hat es die Germanistik, wenn man von der Sprachwissenschaft absieht, in erster Linie mit Literatur zu tun? Ist sie eine Literaturwissenschaft oder Philologie? Und was ist mit all den anderen Medien, die für das heutige Leben wohl viel bedeutender sind als das Buch und die nur zum Teil mit Sprache, nur zum Teil mit den Mitteln von Fiktion operieren? Was kann der Kern einer heutigen Germanistik sein in Bezug auf die Forschung, die Lehre und die Gesellschaft? Diese Fragestellung wollen wir in den Foren A1 und A2 diskutieren.
Im Jahre 1999 trafen sich im italienischen Bologna 29 europäische Bildungsminister und unterzeichneten unter der Überschrift Bologna-Prozess eine Vereinbarung zur Schaffung eines einheitlichen Hochschulraums in Europa. Die im Gefolge dieser Vereinbarung unternommenen Reformen führten in Deutschland zu den tiefgreifendsten Veränderungen in der Studienstruktur seit den Bildungsreformen der 1960er und 70er Jahre. Das Stichwort der Berufsorientierung bildete vor allem für die geisteswissenschaftlichen Fächer eine Herausforderung, der man sich stellen musste. Hinzu kamen die Kompetenzorientierung und der Versuch, die erwarteten Lernergebnisse detailliert zu strukturieren und empirisch überprüfbar zu machen. Diesem Komplex widmen sich die Foren B1 und B2 zur Lehrerausbildung im Fach Deutsch und zu den Perspektiven für Germanistik in Ausbildung und Beruf. Was sind die Ergebnisse der Bologna-Reformen und wie sind sie zu bewerten? Bedeutet Bologna mit Blick auf die Germanistik mehr Fluch oder mehr Segen? Und darüber hinaus, in einem grundsätzlichen Sinne, welchen Stellenwert hat das Fach Germanistik in der heutigen Gesellschaft? Wir freuen uns insbesondere, dass wir hier auch eine Außenperspektive bieten können. Eine Reihe von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die gewissermaßen aus der Germanistik kommen, werden am Freitagabend über ihre Erfahrungen mit, aber auch über ihre Erwartungen an das Fach diskutieren.
Im Jahre 2005 startete erstmals die von Bund und Ländern initiierte Exzellenzinitiative zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen. Graduiertenschulen und Exzellenzcluster entstanden, mit dabei zum Teil in vorderster Reihe die Geisteswissenschaften und die Germanistik. Die Sektion C geht den jüngeren Veränderungen in der Kultur des Faches nach, die im Exzellenzwettbewerb eine ziemlich genaue institutionelle Widerspiegelung erfahren haben. Wie haben sich in diesem Zusammenhang die Forschungsstrukturen in der Germanistik in den letzten Jahren entwickelt? Wie wirkt sich der Schritt von der Individualforschung zur Projektförderung aus? Ist diese Entwicklung den geisteswissenschaftlichen Arbeitsweisen angemessen? Diese Fragen lassen sich auch auf die Ausbildung des akademischen Nachwuchses übertragen. Welche Germanistik lernt man kennen, wenn man eine Graduiertenschule besucht? Nicht zuletzt diese Entwicklungen haben zum Stichwort vom akademischen Kapitalismus geführt. Aber ist dieser Begriff stichhaltig? Lässt sich der aktuelle Wissenschafts-, der Germanistikbetrieb als neoliberaler Betrieb beschreiben? Wenn nicht, wie wären die Veränderungen dann zu fassen?
Meine Damen und Herren, nach der Theorie, jenseits von Bologna, am Ende der Exzellenz, dies sind viele offene Fragen, zu denen sich, wie wir sehr hoffen, im Verlaufe des Kolloquiums viele weitere Fragen gesellen werden. Und natürlich Antworten. Fragen und Antworten, die spätestens seit dem 20. Jahrhundert mehr oder weniger fester Bestandteil der Selbstreflexion des Faches sind. Grundsätzliche Debatten, Fragestellungen und Streitthemen in der Germanistik wie in den Geisteswissenschaften insgesamt erscheinen in unterschiedlicher Gewandung und Akzentuierung quasi turnusmäßig wieder auf der wissenschaftspolitischen Agenda. Dennoch muss man immer wieder fragen, was für ein Fach ist das, die Germanistik? Und vor allem, was für eine Germanistik wollen wir? So ist es uns Veranstaltern vor allem ein Anliegen, mit den möglichen Fragen und Antworten auf diesem Kolloquium die öffentliche Reflexion über das Fach und im Fach überhaupt auf befruchtende Weise anzuschieben und lebendig zu halten. Daher werden wir, wie Sie wissen, die Gespräche aufzeichnen und als Audiodateien online verfügbar machen. Dass Sie dies alles durch unbürokratische Mithilfe und großzügige Finanzierung ermöglicht hat, dafür möchten wir an dieser Stelle sehr herzlich der Volkswagen Stiftung danken. Ein Hinweis, bevor ich schließe. Neben Carsten Rode und mir können Sie, wenn Sie Fragen, Probleme, Hilfestellung brauchen, auch zwei Hilfskräfte fragen der Universität Hannover, die dankenswerterweise uns helfen. Svenja Hannig und Florian Gösche, die Sie vielleicht am Empfang schon gesehen haben, stehen Ihnen auch für alle Fragen bereit und werden Ihnen helfen, bei allem alles zu lösen, was eventuell Ihnen begegnen kann. Und wir hoffen natürlich, dass das möglichst wenig ist. Wir wünschen Ihnen eine lebendige und uns allen eine lebendige, eine ertragreiche Diskussion. Damit übergeben wir das Wort an Herrn Wilhelm Krull, Dr. Wilhelm Krull, den Generalsekretär der Volkswagen Stiftung, der auch eine Begrüßung vorbereitet hat als Mitveranstalter.
Dankeschön.
Ja, lieber Strohschneider, lieber Vormann, lieber Dermann, lieber Rode, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie zu diesem Kolloquium, das sich mit den Perspektiven der Germanistik im 21. Jahrhundert befassen wird, in dem gerade wieder aufgebauten Schloss Herrenhausen begrüßen zu können. Da dieses Gebäude gerade erst vor 2 Monaten überhaupt seiner Bestimmung übergeben worden ist, will ich zumindest ein paar Sätze dazu sagen, wo Sie hier sind. Das um 1820 in einen klassizistischen Palast umgebaute Barockschloss wurde während des Krieges bei einem der ersten Luftangriffe auf Hannover seinerzeit zerstört. Bis Mitte der 60er Jahre gab es hier noch ein Trümmerfeld. Dann wurde alles abgeräumt und es gab eine grüne Wiese lange Zeit. Es hat dann verschiedene Versuche gegeben, sozusagen den Wiederaufbau zu ermöglichen oder auch moderne Architektur hierher zu bringen. Die ist aber jeweils auf mangelnde Akzeptanz bei der hannoverschen Bevölkerung beziehungsweise die Versuche daraus einen exklusiven Ort wie eine Staatskanzlei in den 80er Jahren oder ein Luxushotel wie in den 90er Jahren vorgeschlagen, dann gescheitert, weil der ewige Oberbürgermeister von Hannover da das auch zu verhindern wusste. Am Ende gab es dann bei dem Vorschlag, daraus ein Konferenzzentrum zu machen und in den Seitenflügeln eine entsprechende museale Nutzung zu ermöglichen, die in dem Falle Leibniz und seiner Zeit gewidmet sein wird. Denn Leibniz war an dieser Stelle in diesen Gärten ganz oft sozusagen nachdenkend und reflektierend unterwegs, sodass wir an die Tradition des Ortes mit einem innovativen Nutzungskonzept versuchen anzuschließen. Und vielleicht sind diese beiden Begriffe Tradition und Innovation auch welche, über die wir vielleicht im Laufe der Tagung dann noch einmal reden können. Das Ganze ist realisiert worden als eine Investition über eine unserer Immobilientochtergesellschaften. Das heißt, wir haben rund 21 Millionen hier in diesen Bau investiert und werden aber dennoch eine ganz gute auskömmliche Rendite erhalten, die etwa bei 3,5 bis 4% liegt, sodass wir das Geld dann auch wieder für Forschungs- und Forschungsförderzwecke verwenden können. Ich denke, an rund 100 Tagen, so ist im Moment der Plan, wird die Stiftung selbst Konferenzen, Symposien und Workshops hier im Schloss veranstalten. Das entspricht in etwa dem, was wir auch früher an den verschiedensten Orten unterstützt haben, sodass das, sagen wir mal, von der Größenordnung her jetzt in etwa dem entspricht, was bisher schon der Fall war. Und wir möchten natürlich an diesem Ort insbesondere sozusagen die Chance nutzen, dass man über verschiedene Herausforderungen, sei es nun wie in diesem Falle für ein Fach oder insbesondere auch größere interdisziplinäre Themenfelder, wie etwa mit Herrenhäuser-Konferenzen verbunden, thematisiert und auf diese Weise sozusagen beiträgt dazu, dass innerhalb der Wissenschaft neue Fragestellungen angegangen werden können, aber auch der Selbstreflexion durchaus Raum gegeben wird. Mit der Selbstreflexion in der Germanistik ist es ja so, dass das, sagen wir mal, schon von der Geburt dieses Faches an dazugehört. Dennoch ist es ganz interessant, da ich ja selbst von Hause aus Germanist, Philosoph und Politikwissenschaftler bin, dann nochmal in seine eigene Hausbibliothek zu schauen. Und ich will Ihnen nur zwei Beispiele nennen dafür, wie Selbstreflexion und zeitliche Abläufe vielleicht denn doch eine interessante Wendung nehmen können. Das erste Zitat geht wie folgt. Vergleicht man die gegenwärtige Situation der Literaturwissenschaft, speziell der Literaturgeschichte, mit derjenigen von 1968-69, so kann man Ernüchterung feststellen. Die Studentenbewegung hatte damals ihren ersten Höhepunkt erreicht und unter anderem zum offenen Ausbrechen der Selbstverständniskrise des Fachs geführt. Mittlerweile ist diese Krise zu einer Art Ursprungsmythos für diverse germanistische Renaissancen geworden. In ihnen formulieren sich Tendenzen, die Anlass geben, vieles an der damaligen Begeisterung für eine ganz neue, emanzipatorisch-kritische und mit der zumal in der Germanistik schwer belasteten Fachtradition brechenden Wissenschaft eher skeptisch einzuschätzen. Ein eigentümliches Renversement des Alliances hat stattgefunden. Das ist das eine Zitat. Das andere Zitat wird vielleicht manchem von Ihnen auch bekannt vorkommen. Da heißt es, wo noch vor 15 Jahren die Rede- und Ideenschlacht tobte, gibt es heute als Geräusch nur noch die leise Klage der Hochschullehrer über die dürftigen Schreib- und Leseversuche einer sprachlos gewordenen Generation und den beflissenen Wortschwall der Studenten, deren abgeleiertes Referat vom meditativen Klappern der Stricknadeln begleitet wird, in der Hoffnung, dem geistigen Leben durch handwerkliche Nebentätigkeiten noch einen Hauch von Sinn abzuringen. Bei dem letzteren Zitat bin ich ganz sicher, dass Sie aufgrund der Stricknadeln und so weiter wissen, dass es nicht von heute ist, sondern von 1985. Joachim Dück hat seinerzeit in der Zeit einen solchen Artikel verfasst, der sozusagen die Hoffnungslosigkeit der germanistischen Situation zum Thema machte. Das andere Zitat finde ich eigentlich noch überraschender. Viele von Ihnen werden die Bände kennen, Ansichten einer künftigen Germanistik. Und die sind 1969 erschienen. Und das, was ich Ihnen gerade vorgetragen habe, ist nur 4 Jahre später und nicht 40 Jahre später erschienen, über die Situation der vielen Aufs und Abs. Offenbar muss die Situation in den Jahren besonders turbulent und dynamisch gewesen sein, jedenfalls in der Selbstwahrnehmung der Akteure. Und ich denke, dass das Gespräch über die Dauerkrise, der die Germanistik oder die Geisteswissenschaften auch insgesamt ausgesetzt zu sein scheinen, auch etwas zu tun hat mit der Selbstwahrnehmung. Denn wenn man sich in verschiedenen Symposien dieser Art bewegt hat, wie das bei mir in den letzten 20 Jahren der Fall war, dann ist jedenfalls das laute Klagen über die Schlechtigkeit der Welt ein fast durchgängiges Muster. Und Herr Strohschneider hat durchaus auch mal in dem Zusammenhang von einer Gekränktheitsrhetorik der Geisteswissenschaften gesprochen. Ich denke, vielleicht werden wir nachher von ihm selbst dazu auch etwas hören. Die Wahrnehmung des Faches, wenn man sich mal die Zahlen vor Augen führt, ist übrigens nicht so negativ zu sehen, wie es vielfach wahrgenommen wird. Von 2003 bis 2011 ist zwar die Zahl der Professoren sozusagen nicht besonders gestiegen, von 648 auf 650 kann man sagen, ist konstant geblieben, aber die Zahl der Wissenschaftler, die in dem Bereich beschäftigt sind, ist doch immerhin um gut 550 angestiegen und ich glaube, das muss man auch reflektieren, wenn man die Situation in Deutschland sich anschaut, ganz zu schweigen, dies soll ja auch durchaus mit einem internationalen Blick geschehen, wenn man sich anschaut, wie die Auslandsgermanistik im Moment ums Überleben kämpft. Um nur ein Beispiel zu nennen, wir haben gerade eine Anfrage, um den einzigen verbliebenen medievistischen Lehrstuhl an der Universität Oxford zu retten, das gemeinsam mit dem DAAD der Universität Freiburg eventuell zu versuchen, noch hinzubekommen. Da besteht also durchaus die Gefahr, dass die mittelalterliche deutsche Literatur in ganz Großbritannien nirgendwo mehr gelehrt wird. Und ich denke, das sind auch Dinge, die wir uns mit anschauen sollten. Was jetzt die Germanistik in Deutschland angeht, denke ich mir, findet sie ja doch in vielen Hochschulen nach wie vor sozusagen auch in entsprechend größeren Kontexten statt, sodass auch Kooperationsmöglichkeiten hier über die verschiedenen einzelnen Bereiche hinweg gegeben sind und die Stiftung etwa ja auch mit den Schlüsselthemen der Geisteswissenschaften beziehungsweise Schlüsselthemen für Wissenschaft und Gesellschaft hier entsprechende Anreize setzt, nicht nur sich mit der Memoria-Funktion der Geisteswissenschaften zu befassen, sondern auch im Sinne von vorbeugendem Nachdenken Dinge anzustoßen, die tatsächlich auch für den gegenwärtigen Reflexionshorizont von Interesse sein dürften. Ich denke, dass wir mit der Exzellenzinitiative, es ist ja schon angeklungen bei Herrn Rode und Herrn Dehrmann, nochmal ein Thema haben, bei dem man sich fragen muss, ob man in den Geisteswissenschaften insgesamt sich auf dieses Instrument adäquat eingestellt hat. Herr Strohschneider war ja einer, wenn ich das so sagen darf, mit mir auch durchaus gemeinsam der Mittäter auf dem Weg zur Exzellenzinitiative. Und ich bin gespannt, wie wir bei dieser Ortsbestimmung sozusagen die Strukturveränderungen in dem Kontext uns anschauen. Aber damit bin ich auch schon bei Herrn Strohschneider. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier vorzutragen. Sie hier vorzustellen ist zwar für die meisten vermutlich gar nicht nötig, ich will aber doch ein paar Punkte nennen. Herr Strohschneider hat von 1975 bis 1982 Germanistik und Geschichtswissenschaft, aber auch Rechtswissenschaft, Soziologie und Politikwissenschaft, das merkt man bisweilen in seinen Vorträgen, studiert und 1984 promoviert. 1991 hat er sich habilitiert, 1992 wechselte er dann an die TU Dresden von München aus und ist 2002 wiederum nach München zurückgekehrt, war dann mehrere Jahre Vorsitzender des Wissenschaftsrates und ist seit 1. Januar 2013 Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Bevor ich Ihnen das Podium überlasse, lieber Herr Strohschneider, ist es mir aber doch ein Bedürfnis, Marc-Georg Dehrmann und Carsten Rode sowie Frau Södbeer und Frau Kremers von der Stiftung für die konzeptionelle Vorbereitung und die Organisation dieses Kolloquiums ganz herzlich zu danken. Ich denke, das ist einen Applaus wert. Herzlichen Dank. So, Herr Strohschneider, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Vielen Dank.